Govinda Jame, Govinda Hari Purusham, Tamamma Jame. Chintamani Prakara Satma Sukalpa Viksham, Laksha Viteshu Surabhya Vipalayantam, Lakshmi Sahasra Satasambhava Sevyamanam, Govinda Hari Purusham, Tamam Bhajami.
Govinda Hari Purusham, Tamam Bhajami.
Venom Kvanantam Aravindam Dalaya Daksham, Bahavatam Samasitam Buddha Sundarangam, Kanda Pakoti Kamaniya Vishesha Sobham, Govinda Hari Purusham, Tamam Bhajami.
Govinda Hari Purusham, Tamam Bhajami.
Alola Chandra Kalasadvana Vayavansi, Ratnangadam Prayana Kedi Kalavilasam, Siamam Tibanga Lalitam Niyata Prakasham, Govinda Hari Purusham, Tamam
Bhajami. Govinda Hari Purusham, Tamam Bhajami.
So we listen. Chintamani Prakara Satma Sukalpa Riksha Lakshavitishu Suravir Avipalayantam Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sevyamanam Govinda Adipurushan Tamaham Bhajami. You heard that song? Chintamani, ein Wunschstein, ein Stein, den man sich etwas wünschen kann. Prakara, wollt ihr das wiederholen? Prakara. Anhäufungen von Satmasu in Reichen, Kalpa Vriksha von Wunschbäumen, Laksha von Millionen, Avriteshu umgeben, Surabhi Surabhikühe. Avipalayantam, hütend,
Lakshmi,
von Glücksgöttinnen, Sahasra, Tau von Tausenden, Sata, von Hunderten, Sambrama, mit großer Achtung, Sevyamanam, bedient. Govindam,
Govinda,
Adi Purusham,
die
ursprüngliche Person,
Tam,
in,
Aham,
ich, Bhajami,
Verehrer.
So. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den ersten Vorfahren, der, umgeben von Millionen Wunschbäumen, in Reichen aus spirituellen Edelsteinen Kühe hütet, die alle Wünsche erfüllen und dem Hunderttausende von Lakshmis bzw. Gopis mit großer Achtung und Zuneigung ohne Unterlass dienen. Erläuterung von His Divine Grace Bhakti Siddhanta Goswami Srila Prabhupada. Das ist der Prabhupads Guru hinter euch, der zweite. Der hat diese Übersetzung, diese Erläuterung geschrieben. Mit dem Wort Chintamani ist transzendentaler Edelstein gemeint. So wie Maya das materielle Universum aus den fünf Grundelementen erschafft, so hat die spirituelle Chit-Energie die spirituelle Welt aus transzendentalen Edelsteinen erschaffen. Der Chintamani, der für das Reich des höchsten Herrn von Goloka als Baumaterial dient, ist weitaus seltener und anmutiger als der Stein der Weisen. Gewöhnliche Wunschbäume tragen nur Früchte wie Frömmigkeit, Reichtum, Erfüllung von Begehren und Befreiung, aber die Wunschbäume im Reich Krishnas geben unzählige Früchte in Form von mannigfaltiger göttlicher Liebe. Kamadhenus, wunscherfüllende Kühe, geben Milch, wenn sie gemolken werden, doch den Kamadhenus von Goloka entströmen wahre Ozeane von Milch in Form einer Liebesfontäne, die transzendentale Glückseligkeit versprüht, welche alle reinen Gottgeweihten von Hunger und Durst befreit. Die Worte Laksha und Sahasrasata weisen auf eine unendliche Anzahl hin. Das Wort Sambrahma wird hier im Sinne von Sadhava verwendet und bedeutet daher von Liebe erfüllt.
Auf welcher Seite sind Sie? Entschuldigung.
Auf welcher Seite? 51. Das Wort Lakshmi steht hier für Gopi. Adi Purusha bedeutet er, der ureste Herr. Namo Vishnu Daya Krishna Vastaya Bhutaya Srimati Bhakti Vyanta Swami Tiyanavi Namaste Sarasvati Devi Gurudeva Namaste Shri Sundarvati Vaskatyavi Sitarvi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, das heutige Thema war Nahtoderfahrung, ne? Nahtoderfahrung und was hinterher dann mit der Person passiert, die eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Oder wie das Bewusstsein sich ändert. Und um etwas auszuholen für diejenigen, die jetzt neu sind, die brauchen sich bitte nicht wundern, dass jetzt kurz ein kleiner Reise machen in die ewige Welt. So, diese ewige Welt wird hier beschrieben. Chintamani Prakarasatmasu, das ist die ewige Welt, die aus dem Stein der Weisen gebaut ist, aus dem Wunschstein, hier heißt es. Das wird übersetzt, Chintamani, Übersetzung Wunschstein. So, man kann sich etwas wünschen, wenn man diesen Stein hätte. Das gibt ja diese Geschichte von dem Aladdin, der die Wunderlampe findet. Und die Wunderlampe fängt aus Versehen, reibt er an der Wunderlampe und der Geist, der Dschinn, kommt aus der Wunderlampe und er sagt, du hast einen Wunsch frei. So, viele Wünsche hast du frei, aber du musst immer darauf achten, dass ich nicht plötzlich fertig bin mit der Erfüllung des Wunsches, dann werde ich gegen dich dir was antun. Und dann muss er sich etwas überlegen, wo er ständig was machen kann. Was würden wir dem Chin sagen? Chant Hare Krishna. Hat er immer was zu tun. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Dieser Wunschlampe hat er gefunden, Aladdin, in diesem einen großen Schatz im Berg. So, diese Wunderlampe oder dieser Wunschstein wird hier beschrieben als ein Stein der Weisen, der in der ewigen Welt existiert. Es gibt eine ewige Welt, wird hier beschrieben. Und viele Religionen sprechen von dem sogenannten Paradies. Und in diesem Paradies, im Islam, glaube ich, oder im Christentum auch, gibt es Bäume, Wunschbäume, auf denen alle möglichen Sachen sind zum Essen. Halava, Pakoras, nein, Hühnchen, nein, sowas. Da sind Wunschbäume und im muslimischen gibt es die Möglichkeit, viele junge Damen kennenzulernen, die noch nicht verheiratet waren und mit denen man dann sich erfreuen kann. Das ist die Beschreibung des Paradieses aus dem Islam. Aber wir sagen, wir lieben Krishna oder Gott. Gott ist Gott, der ewige Schöpfer, der wohnt in diesem ewigen Reich. Und dieses ewige Reich ist nicht so mal eben Krummholzberg Nummer 10 oder Harburg Phoenix Center oder die irgendeine Dubai Goldstraße, wo man viel Gold kaufen kann, sondern das ist ein ewiges Reich, wo die Kühe Milch geben, diese Surabi-Kühe, und diese Surabi-Kühe geben ohne Ende Milch. Sie nicht, dass man die melkt und dann, dann muss man warten bis abends, sondern die geben immer Milch. Und diese Milch ist eine sozusagen, die kommt aus der Kuh in der spirituellen Welt, aus Liebe für Krishna produziert die Milch. Und alles, was die Lebewesen in der spirituellen Welt tun, tun sie aus Liebe für Krishna. Mit einem vollen Herzen. Am tiefsten Herzen ihres Herzens lieben sie Krishna. Oh mein Krishna, was kann ich für dich tun? Ich möchte für dich etwas sehr, sehr Schönes machen. Für mein Krishna oder für den Krishna oder überhaupt für Gott. Weil Krishna ist so wunderbar. Wird beschrieben, dass Gott ist sehr, sehr attraktiv. Er spielt Venom Quanantam, Adavindam Nalaya Darshan. Venom ist die Flöte. So Gott spielt auf einer Flöte. Man sieht Krishna immer mit der E-Gitarre, mit der Flöte. Krishna hat immer die Flöte, weil das sein Lieblingsinstrument ist. Und wenn er auf seiner Flöte spielt, die Töne, die aus dieser Flöte herauskommen, sind voller Liebe, durchtränkt mit Liebe, und deswegen ist man sofort in seinem Herzen berührt. Das war gestern, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, auf YouTube gab es eine Vorlesung von einem Devotee, wo er beschreibt, dass die Kuhhirten-Mädchen, wenn Krishna auf seiner Flöte spielt und sie hören das Flötenspiel von Krishna, laufen sie sofort zu Krishna hin, lassen alles stehen und liegen, ziehen sich nicht richtig an, machen die Lippenstift verkehrt, alles durcheinander, weil sie sofort zu Krishna wollen. Sofort ihre Babys lassen sie das stehen, die Milch auf dem Herd lassen sie stehen. Krishna, Krishna. Und die sagen, was? Oh, diese Flöte, es ist wie Nektar und wie Gift, weil ich muss dahin laufen. Und ich fühle auch diese starke Trennung von Krishna. Oh. Und deswegen muss ich da hinlaufen. Aber die Gopis, es gibt von jeder Gopi zwei Gopis, wird beschrieben. Zwei Tatjanas, immer zwei. Eine Gopi bleibt bei ihrem Ehemann und kümmert sich um die Babys. Und die andere Gopi, die feinstoffliche, geistige Gopi, sozusagen, die verlässt diese Situation und rennt zu Krishna. Deswegen merken die das gar nicht. Die Männer, wo ist meine Frau geblieben? Die ist jetzt plötzlich abgehauen zu Krishna. Da wollen wir mal gucken, was da jetzt los ist. Nein, die merken das nicht. Es gibt zwei. Und die eine hat nie mit dem Mann irgendwie einen Kontakt, das ist einfach nur Schatten. Die Schattengopis haben sogenannte Ehemänner. Ne? Abhimanyu oder so, das ist Radharanis. Diese Gopi, die mit Krishna zusammen ist, hat nie mit dem sogenannten immateriellen Ehemann von Radharani irgendeinen Kontakt. Sie ist immer nur Krishna. Keine Ehebruch, kein Liebesbruch, wenn man so sagt. Die ist nur auf Krishna fixiert. Und das ist, die spirituelle Welt ist eine andere Dimension. So. Den meisterhaften Flötenspieler, Krishna ist der meisterhafte Flötenspieler, dessen Augen den Blütenblättern eines blühenden Lotus gleichen. Das heißt, Krishna hat so große Augen wie ein Blütenblatt eines Lotus. Die Lotusse haben so große Blätter. Und Krishna hat so große Augen und die gehen dann bis hier. So sehr, sehr, sehr schön. Und er hat eine Frauenfeder auf dem Kopf. Das ist das ein Emblem der Schönheit. Weil alles an Krishna ist schön und auch die Frauenfeder. Dessen anmutige Gestalt den Farbton blaue Wolken hat. Das heißt, Krishna ist blau. Ja. Es gibt, wir kennen hier so braune, rote, gelbe, grüne. Grüne kennen wir nicht. Grüne Marsmännchen. Aber es gibt, es heißt, es wird beschrieben, in dieser Welt gibt es verschiedene Lebewesen, die verschiedene Farben haben. Nicht auf unserem Planeten, aber auf anderen Planeten sind auch welche sind grün. Und welche sind blau. Und welche sind sogar rosa oder schwarz. Die Kuhhirten, die Freunde von Krishna, ist einer von denen ist schwarz. Also nicht braun, sondern tiefschwarz. So, diese ewigen Lebewesen haben eine andere Dimension. Und dessen einzigartige Lieblichkeit Millionen von Liebesgöttern betört. Das heißt, es gibt Liebesgötter, die laufen so rum und sehen jemanden, dem sie einen Pfeil schießen. Und der, sieht irgendeine Mataji aus dem, keine Ahnung, irgendeine hübsche Mataji und verliebt sich. Wie wunderschön. Der Pfeil von Amor. Und was machen die? Tanken kein Benzin, sondern Diesel und sind völlig, verwechseln Salz mit Zucker und sind völlig verliebt. Das ist der Amor. Aber dieser Amor, gibt es tausende von Liebesgöttern, die rumlaufen und überall ihre Pfeile verschießen. Aber sie sind, sie selbst, Krishna betört diese Liebesgötter sogar noch, weil dann noch Liebe, also noch mehr Liebe erzeugt in den Lebewesen, die ihn sehen. So, das war ein ganz kurzer Ausflug, den kommen wir nachher nochmal vielleicht zurück. So, diese ewige Welt heißt Goloka Vrindavan. Und Goloka Vrindavan ist in der ewigen spirituellen Welt. Und Krishna hat ein Problem, dass einige Lebewesen, oder das ist so seine Aufgabe, das sieht man wie so, dass einige Lebewesen in dieser ewigen Welt wollen gar nicht bleiben. Obwohl es so wunderbar ist, kennen wir das Beispiel von Adam und Eva. Ne? Die Eva hat von dem Baum gegessen, von dem Apfel. Das sollten sie nicht, wenn die Schlange hat sie verführt. Das ist die christliche Terminologie. Und so ähnlich ist es auch, dass wir in der ewigen Welt sind. Und wir wollen aber trotzdem mal gucken, was es in der materiellen Welt Schönes gibt. Und entwickeln den Wunsch. Kommen wir in diese Welt. So, diese Welt, da muss Krishna erstmal, ne, die Kinder wollen spielen, da musst du eine Sandkiste bauen für die Kinder. Heute habe ich für meine Tochter ein Trampolin abgeholt, das haben wir auseinandergebaut für die Enkelkinder. Die wollen auf dem Trampolin rumspringen. So, egal, wir bauen alle möglichen Sachen zusammen für unsere Kinder. Und Krishna baut diese Welt hier. Hamburg, Wasserkante, Hafen, Reeperbahn, alle möglichen Sachen, was Krishna hier so gebaut hat für uns als Spielwiese. Aber das ist erstmal so kleiner Ausschnitt. Eigentlich wird Krishna, die Voraussetzung ist, dass Krishna als Mahavishnu in diese Welt hinunterkommt und sich im Ozean der Ursachen auf einem, wird beschrieben, aus seinem Körper kommt Schweiß raus, Wasser, natürlich sehr schön riechendes Wasser kommt aus Krishnas Körper und das ist ein Ozean der Ursachen. Und da legt sich Mahavishnu nieder und dieser Mahavishnu ist spirituell, aber er hat einen gewissen Kontakt zur materiellen Welt, weil er aus- und einatmet, heißt es. Und wenn er ausatmet, kommen aus seinen Poren kleine Universen hervor, die größer und größer werden. Oh, riesig groß. Wenn er einatmet, gehen sie wieder in ihn rein. So, das heißt, wir die Wissenschaftler beschreiben auch, dass dieses Universum sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Wir müssen ganz schnell zurück zu Krishna, sonst zieht sich das wieder zusammen. Nein, wir haben ein bisschen Zeit. Aber in dem Moment, wo das sich zusammenzieht, werden alle Lebewesen eingesogen in den Körper von Mahavishnu, in seinen riesigen Körper. Und dann atmet er wieder aus. Dann müssen wir warten, bis er wieder ausatmet. Und das dauert ohne Ende. 2 Stunden, 3 Stunden, nein. 100 Stunden, Millionen Stunden, 1000, Trillionen Stunden, nein. Noch viel, viel mehr. Und dann sind wir, die wir noch nicht zurück zu Krishna gegangen sind, werden dann eingesogen wie so ein Staubsauger. Sind dann im Staubsaugerbeutel. Unmanifestiert in einem Schlafzustand. Und wenn Krishna wieder ausatmet, kommen wir wieder raus. Die ganzen Universen werden geschaffen. Und in jedem einzelnen Universum wird wieder ein Ozean der Ursache. Und dann legt sich Garbhodaksha Vishnu nieder. Und aus diesem, in jedem Universum ist so ein Brahma. Hier haben wir Brahma, dargestellt mit 4 Köpfen. Und aus, das wird beschrieben, aus seinem Bauchnabel wächst eine Lotusblume hervor, weil er hat keine Frau, kann keine Kinder so einfach. Also macht die Kinder ohne Frau. Er hat einfach so einen Bauchnabel und daraus wächst ein Bauch, eine Lotusblume hervor. Großer Stängel von Lotusblume. Und dann kommt diese schöne Lotusblume. Und was passiert oben auf der Lotusblume, wird Brahma, der Weltenschöpfer. Da sitzt er hier auf dem Lotus. Wird er erschaffen, um das Universum zu bevölkern und überhaupt alle Details in diesem Universum zu erschaffen. Also Vishnu macht so das ein bisschen grob und Mama macht dann diese Details. Aber die Geschichte ist, dass Brahma, der wird da geboren und da ist er erstmal ganz alleine auf der Lotusblume. Und er denkt, ups, was ist jetzt los, wo bin ich? Wer bin ich und wie viele? Dann, wer bin ich? Und dann krabbelt er den Stängel runter hier und guckt, was ist denn die Ursache von diesem ganzen Blumen hier? Und dann kommt er zu dem Wasser und merkt, das ist auch noch nicht die Lösung und krabbelt dann wieder hoch. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, Tapas, das ist Saraswati, die Göttin der Gelehrsamkeit, hat Erbarmen mit Brahma und sagt Tapas. Das heißt, sie sagt nicht nur das Wort, sie sagt, du sollst meditieren, du sollst also praktisch meditieren und über die absolute Wahrheit. Und dann fängt Brahma an zu meditieren. Und das heißt, nach sehr, sehr langer Zeit wird er die Vollkommenheit erreichen durch seine Meditation. Und was es heißt, sie sagt zu ihm, er soll einen Mantra chanten. Jetzt sage ich einen geheimen Mantra, der ganz geheim ist, aber ich sage euch den geheimen Mantra. Daraufhin wandte sich Saraswati, die Göttin der Gelehrsamkeit und die göttliche Gefährtin des höchsten Herrn an Brahma, der in allen Richtungen nur Finsternis war. O Brahma, und sprach, O Brahma, dieser Mantra, wieder vergessen gleich, das ist geheimer Mantra, Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha, wird dies gewiss dein Herzenswunsch erfüllen. O Brahma, stelle mit Hilfe dieses Mantras eine Verbindung zum spirituellen Herr, dann werden alle deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Welche Seite?
Hm?
Welche Seite?
43. So, dies ist ein Teil des Gayatri-Mantra. Und weil ihr den noch gar nicht hören wird, vergesst ihr wieder. Habt ihr vergessen? Klim Krishnaya in der Rupijana Vallabhaya Swaha. So, er hat diesen Mantra gechantet. es ist nur ein Teil des Gayatri, es ist nicht der gesamte Gayatri. Diesen Mantra bekommen diejenigen, die das zweite Mal eine Einweihung, eine Initiation vom spirituellen Lehrer bekommen, bekommen diesen Mantra, Hare Krishna Mantra und den Gayatri Mantra. So, er hat diesen Gayatri Mantra gechantet und er wurde dann durch dieses Chanten, dieses Mantra erleuchtet mit dem Ozean der Wahrheit und er hörte aus der spirituellen Welt, es wurde ihm die Tür geöffnet, eine Sicht in die spirituelle Welt. Wir machen den Altar auf, ups, die spirituelle Welt. So, da er konnte plötzlich die spirituelle Welt sehen, obwohl er in der Dunkelheit war vorher. Und was hat er da gehört? Die Flötenspiel von Krishna. So, Krishna hat geflötet. Und da ist der Flötenklang von Krishna, wird hier beschrieben. So, es sind seine vier. Eine acht Ohren reingegangen, hat er vier Köpfe, weil er in vier Himmelsrichtungen kommt. Und in sein Herz. Und er wurde erleuchtet durch diesen Flötenklang mit dem Ozean der Wahrheit. Heißt es. Hatte einen Erleuchtungsmoment, sagt man das so. Und dieser Erleuchtungsmoment hat ihn zu einem reinen Gottgeweihten gemacht. Brahma ist der erste reine Gottgeweihte in diesem Universum. Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, das ist die Traditionsfolge, die von Brahma ausgeht. Er wurde erleuchtet mit dem Ozean der Wahrheit. Und daraufhin verfasste er dieses Buch, die Brahma Sanghita. Und hat dann angefangen, diese Verse zu kreieren. Angani yasya sagarandi aditimanti pasyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chanmaya sadhuja alavika asya govinda mari guru shanta mahamvajami. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, dessen transzendentale Gestalt voller Glückseligkeit, Wahrheit und Wirklichkeit ist und daher in herrlichster Pracht erstrahlt. Jedes der Glieder dieser transzendentalen Gestalt erfüllt die vollständigen Funktionen aller Organe und sieht, erhält und manifestiert ewiglich die unendlichen Universen, sowohl die spirituellen als auch die materiellen. So.
Welche Seite war das?
Seite 54. Genau. So, er hat diese ewige Sicht gesehen. Und dann kommt Garbhodaksha Vishnu, Brahma wird aus seinem, da wächst er auch die Lotusblume, er wird erleuchtet, er bekommt das Wissen, wie er das Universum erschaffen muss mit allen Lebewesen, mit allen Planeten, mit allen verschiedensten Arten der Formen in diesem Universum. Und dann, wenn er das gemacht hat, geht Krishna, Vishnu, als Kshirodaksha Vishnu in das Herz aller Lebewesen ein. Habt ihr ein Herz auch? Habt ihr auch ein Herz? Da ist er drin. Krishna, Vishnu, so groß wie der Daumen. Ungefähr. Kannst du mit Krishna sprechen? Man muss natürlich die richtige Sprache sprechen. Und man muss auch das richtige Bewusstsein haben, dann kann man mit Krishna sprechen. Manchmal ist das Gewissen. Das Gewissen sagt, hol dir noch ein bisschen mehr Sachi. Und die andere Stimme sagt, ess nicht zu viel, sonst kannst du morgen früh nicht aufstehen. Und der andere sagt, das ist aber Prasada. Er sagt dann, ja, aber trotzdem darfst du nicht so viel essen, sonst wirst du zu dick. Nein, sonst ist es ungesund, zu viel Prasadam zu essen. Aber die andere sagt, es ist Prasadam. Ja, dann sagt man, ist das doch. So, wir sprechen ständig mit unserem Gewissen, in unserem inneren Stimme, die uns Anweisungen gibt. Und wir, als Devotis sollte man das versuchen zu kultivieren, dass man mit seiner inneren Stimme hört. Das ist Chaitanya Guru, der Guru in unserem Herzen. der uns Unterweisung gibt, wenn wir dann die richtige, das Radio eingestellt haben auf den Sender, Krishna-Sender. Manchmal haben wir das auf einem anderen Sender eingestellt und dann hören wir, guck mal ins Internet und da gibt es so Schönes zu gucken. Und, aber wenn wir den Sender Krishna-Sender einstellen, dann sagt Krishna, chant Hare Krishna und gib dich hin und alles mach für mich so viel wie du kannst und so weiter. So, diese ewige Welt, die kann sich uns auch offenbaren, wenn wir eine reine Seele sind. Nadesha, bist du eine reine Seele? Ich glaube ja, ne? Bist du, ne?
Ich bin reine Seele im Körper von Nadesha. Reine Seele im Körper von Nadesha.
Ja, zwei Nadesha, wir haben zwei Nadeshas. Zwei.
Mein Geist ist du.
Ja, genau. So, wir sind eigentlich reine Seele, aber wir sind leider bedeckt von unserem Körper und der Körper diktiert uns gewisse Dinge, die wir eigentlich nicht machen sollten. Und wir kämpfen ständig mit unserem Geist. So, aber wenn wir einen reinen Geist haben, wenn wir Liebe zu Krishna haben, Nitschinta, das sagt Krishna hier auch, oder Brahma sagt das schon hier. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der Syamasundara Krishna selbst ist und unzählige unbegreifliche Eigenschaften besitzt. So, jetzt kommt's. Die reinen Gottgeweihten sehen ihn im Innersten ihres Herzens mit dem Auge der Hingabe, das geschmückt ist mit dem Balsam der Liebe. Balsam der Liebe, das heißt Nivea-Creme, auf die Augen. Aber die Nivea-Creme ist Liebe. Wir sehen Krishna durch die Liebe, die wir in unserem Herzen haben. Und deswegen sehen wir Krishna, wie schön Krishna eigentlich ist. Unglaublich. Ne? Krishna ist ja unglaublich. Ein unglaublich attraktives Wesen. Schöner gibt es nicht. Es gibt Krishna, darüber gibt es nichts mehr als Krishna. So, und wenn wir diese Vision haben in unserem innersten Herzen, dann, wenn wir dann den Körper aufgeben, denken wir nur noch an Krishna und gehen zurück zu Krishna. Wenn wir das nicht haben, was meistens der Fall ist, nein, leider nicht, ihr geht alle zurück zu Krishna, aber ich nicht, glaube ich nicht, vielleicht doch, aber weiß man nicht. So, wenn wir unrein sind in unserem Innersten, aus irgendwelchen Dingen denken, die wir, wo ist meine schöne Frau, wo ist mein schöner Mann, ich sterbe und wo, ne? Dann gehen wir nicht zurück zu Krishna. So, dieses Thema, um zu diesem Thema jetzt zu kommen, das Thema ist Nahtoderfahrung. Und wir haben hier eine Geschichte von einem Arzt, der ist ein Gehirnchirurg. Also Gehirn aufschneiden, ein bisschen rumschneiden und wieder zuklappen. Gehirnchirurg. Einmal Chirurgie, habe ich ein Problem, wird rausgeschnitten. Aber aus dem Gehirn. Wer will freiwillig vor? Ich habe da mal ein Messer, kann man mal ein bisschen üben. So, der ist ein Gehirnchirurg und er hatte das ganze Leben gedacht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das Bewusstsein ist im Gehirn. Da oben in unserem Kasten hier oben, wo da was schwimmt im Wasser, diese graue Substanz, da ist das ganze Bewusstsein drin im Gehirn. Das war sein Bewusstsein, Denken, und das ist das normale Denken von Ärzten und materialistischen Ärzten. Und dann hatte er eine bakterielle Meningitis bekommen. Was weißt du? Du bist Arzt?
Das
ist
eine bakterielle
Entzündung vom
Gehirn.
Ja. Genau, bakterielle Meningitis heißt, obwohl das Gehirn zu ist, Also das ist irgendwie so, so eine Art, nicht Vakuum, aber da kommt nichts rein. Das ist vom Körper so gebaut. Hat er Bakterien in sein Gehirn gehabt. Und die Bakterien haben sein Gehirn aufgeknabbert, aufgefressen, aufgegessen. Ja, guten Appetit.
Ja.
Und dann ist er in ein Koma gefallen. Und er selber ist Profi, Gehirnarzt. Er wusste, dass das nicht so besonders gut ist. Und er hat, die Kollegen haben das gefragt und die meinten, er hat 2% Überlebenschance. Weil das ist so speziell, dass da keine Heilung gibt. Das ist nicht nur, das ist ja nicht eine normale Erkältung oder so. So, und dann war er im Koma. So, und dann beschreibt er in diesem Buch Blick in die Ewigkeit. Dr. Med Eben Alexander, ein amerikanischer Arzt, dass er in einem Art Zustand war, er fühlte sich wie in einem Schlammbad. Und er hörte ein Pochen. Bong, 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 bong. Das ist wahrscheinlich sein Herz war irgendwie. So, und dann merkte er plötzlich, wie er wie so ein Licht, da kam so eine Art Licht auf ihn zu. Und das Licht, es war nicht nur ein Licht, sondern in dem Licht war auch noch so eine Öffnung drin, wie so ein Tunnel. Und er hat sich unheimlich angezogen gefühlt an diesen Tunnel, an dieses Licht. Und ist dann so da durch geschossen. Und war dann plötzlich in einer anderen Dimension. Und Wiederholungen von Nahe-Tod-Erfahrungen, Leute, die beschreiben, dass sie in einer Welt gewesen sind, die für sie kein Traum war. Hinterher wurden sie gefragt, ja, das ist nur ein Traum, du hast ein bisschen Fieber gehabt und deswegen hast du das alles geträumt. Nein, das war für die total real, realer als die normale Realität, die wir jetzt haben. Wir sehen jetzt, wir sind hier in einer gewissen Realität. Aber die Realität war noch realer. Und das heißt, sie haben eine Umsicht von 360 Grad. Die konnten um sich rumgucken wie ein Hase. Die Hasen haben ein Auge hier, ein Auge hier. Die können 360 Grad, weil sie sind ein Fluchttier. Die müssen immer aufpassen, dass keiner kommt, sie frisst. Deswegen können die 360 Grad gucken. Wir gucken nach vorne, weil wir sind ein Jagdtier. Wir sind ein Jagd. Die Jagdtiere, die Löwen haben die Augen nach vorne. Also wir in der ewigen, in dieser Dimension kann man 360 Grad gucken. Man spürt eine unschöne Wärme. Nicht zu kalt, die Heizung ist zu kalt, die Heizung ist zu warm. Gibt es nicht, es ist einfach super angenehm warm. Wow. Schön warm. Und das wechselt nicht, das Klima ständig, sondern es ist immer warm. Dann sieht man Farben, die man nicht sieht hier. Also es gibt zum Beispiel Farben, Pastellfarben, wir haben auch Pastellfarben, aber das sind Farben, die noch auf einer anderen, die wir vorher noch nie gesehen haben, mit einem unheimlichen breiten Spektrum von verschiedenen Farben. Dann können wir mit anderen Lebewesen telepathisch kommunizieren. Also die beschreiben, dass sie Lebewesen wahrnehmen, die in dieser anderen Welt existieren. Und dass sie mit diesen Lebewesen kommunizieren, ohne den Mund aufzumachen, wie zu sprechen, wie wir unser grobstoffliches Mundwerkzeug, wo wir gewisse Laute von uns geben, ist völlig niedrige Form von Kommunikation. So, wir können, in der ewigen Welt wird kommuniziert von Herz zu Herz. Und die Kommunikationsdichte ist nicht nur die Information, sondern die Emotion und die Vielfalt der Kombinationen, die alle mit dieser Frage und der Antwort zusammenhängen, einen riesigen Konglomerat von Lösungen und Zusammenhängen, die wir alle auf einmal innerhalb von kurzer Zeit vollkommen verstehen, wofür wir in der materiellen Welt 20 Jahre Studium brauchen, kriegen wir in einer Sekunde sofort das Wissen. Jnana, ne? Das ist die spirituelle voller Wissen, voller Ewigkeit, voller Wissen, voller Gutseligkeit. Dieses Wissen ist dann so, wir können alles sehen, alles verstehen, was einmal gesagt worden ist, im Tiefst, und wir vergessen es auch nicht mehr. So. So, das ist die Dimension, in die dieser Alexander eingetaucht ist. Und er konnte mit den Lebewesen dort kommunizieren. Und die haben gesagt, pass mal auf, ich zeig dir mal hier ein bisschen, zeig dich mal, machen wir einen kleinen Ausflug. Und dann ist er plötzlich auf einem Wesen gewesen, das unheimlich schöne Farben hatte, und er beschrieb das als ein Schmetterling. Oder nicht nur ein Schmetterling, sondern viele, viele, viele Schmetterlinge mit vielen, vielen Farben. Und er flog auf diesem Schmetterling. Und neben ihm war ein anderes Wesen, eine wunderschöne junge Frau, die ihn angeguckt hat mit ihren wunderschönen blauen Augen. Und er sagte, das war kein Blick von Freundschaft, das war kein Blick von sogenannter materieller Liebe, sondern das war ein absoluter Blick von Liebe, die auch durch ihn durchgegangen ist. Und dieses Wesen hat ihn dann so geführt, und die flogen dann über so eine riesige Wiese, und unten waren ganz viele Lebewesen in einfachen Kleidern, wie es ist. Aber die haben total geleuchtet, das Ganze, alles hat geleuchtet, und die haben da gespielt, die Kinder gerufen, hallo, die kleinen Hunde gewesen. Und haben da so, und das konnte alles so sehen. So, und dann ist er in der sechs Tage lang war er in diesem Koma. Und jeden Tag, am Anfang, ist er wieder in diesem Schlamm gewesen, und dann ist er wieder aufgestiegen. Und einmal beschrieb er, er ist geflogen und er sah große Kugeln mit so Fäden dran, die wie Gold schimmerten. So ganz lange Fäden. Und die flogen so am Himmel. Und die Kugeln waren Lebewesen, die Gott gelobt preist haben. Sie haben so schön gesungen und so schöne Musik gemacht. Er meint, er hätte ihnen noch nie in seinem Leben so etwas Schönes gehört. Die haben aus ihrem Herz Gott Lob gepriesen, weil sie das so wollten und weil sie es so empfunden haben und weil es für sie total natürlich war, und das kam aus ihnen so raus. Und diese Kugeln sind so hochgeflogen und so. Und dann hat er beschrieben, kam er in ein schwarzes, das war alles schwarz um ihn herum. Gleichzeitig war das hell. Es war rabenschwarz. Und trotzdem war es leuchtend. Also ein widerscheinbarer Widerspruch. Und dann hat er wieder ein Wesen in der Nähe von ihm gesehen. Das war auch so eine runde Kugel. Und da hat er verstanden, das ist Gott. Das ist Gott. Und er spricht, und dann hat er mit Gott gesprochen, hat er beschrieben. Und Gott, er meinte, es war unglaublich, dass er gemerkt hat, dass dieser Gott ist eine Person. Und dieser Gott hat auch unheimlich viel Humor und hat auch irgendwie... Jetzt ist er vor uns zu, jetzt kann er nicht mehr in die spirituelle Welt gucken. Also, okay, muss man auch noch warten. So, er hat mit diesem Wesen gesprochen. Und er meinte dann, erstaunlicherweise war dieses Wesen eine Person. Das war für ihn jetzt neu. So, warte mal. Ich lese das einfach ein bisschen vor. Es ist auch jetzt keine vedische Schrift, aber die Siddhanta, die Schlussfolgerung, ist identisch mit dem, was wir denken und machen und wollen und fühlen vom Vyasasan. Das ist ja nur so ein kleiner Vyasasan. Okay, das Wechselspiel aus Fragen und Antworten wurde fortgesetzt, also er sprach mit Gott. Obwohl wir nach wie vor nicht in Form einer Sprache, wie wir sie kennen, kommunizieren, war die Stimme dieses Wesens warm und ich weiß, das mag seltsam klingen, persönlich. Es verstand die Menschen und verfügte über Eigenschaften, die wir auch haben, nur in einem unendlich größeren Ausmaß. Es kannte mich in- und auswendig und sprudelte über von Eigenschaften, die ich mein ganzes Leben lang mit menschlichen Wesen und nur mit menschlichen Wesen in Verbindung gebracht hatte. Wärme, Mitgefühl, Pathos, ja sogar Humor und Ironie. Über die Lichtkugel teilte das Ohm, es hat es als Ohm bezeichnet, teilte das Ohm mir mit, dass es nicht nur ein Universum gibt, sondern viele. In der Tat mehr, als ich begreifen konnte. Doch die Liebe war das Herzstück von ihnen allen. Auch das Böse war in jedem anderen Universum präsent, aber nur in winzigen Mengen. Das Böse war notwendig, denn ohne es war die Ausübung des freien Willens nicht möglich. Und ohne freien Willen konnte es kein Wachstum geben, keine Vorwärtsbewegung und keine Chance für uns, das zu werden, was sich Gott für uns ersehnte. So schrecklich und allmächtig das Böse in einer Welt, wie der unsere manchmal auch zu sein schien, insgesamt betrachtet war die Liebe von überwältigender Dominanz und würde letztlich triumphieren. Das ist auch schon mal eine Ansage. So, dann geht es weiter. Ich lese noch einen kurzen noch. Die Welt aus Raum und Zeit, in der wir uns in diesem irdischen Bereich bewegen, ist eng und vielfältig mit diesen höheren Welten vernetzt. Mit anderen Worten, diese Welten sind nicht völlig von uns abgesondert, weil alle Welten ein Teil desselben allumfassenden göttlichen Realität sind. Von diesen höheren Welten aus hat man Zugang zu jeder Zeit und jedem Ort in unserer Welt. So, das heißt, also, er wurde dann praktisch von diesem Lebewesen auch unterrichtet. Und dann, nach sechs Tagen, war er immer noch in diesem Koma. Und eigentlich war er praktisch fast tot. Und er hatte die Augen verbunden und lag irgendwo im Bett. Und dann hat er erzählt, er spürte den Wunsch seines Sohnes, dass er möge doch wieder zum Leben zurückkehren. Sein vierjähriger Sohn hatte den Wunsch, dass sein Vater wieder zurückkehrt. Und das hat er in diesem Zustand des Koma irgendwie wahrgenommen, dass da jemand ist, der ihn zurückhaben möchte. Das ist natürlich auch immer diese besondere Nahe-Toderfahrungssituation, dass diejenigen noch etwas in dieser Welt zu erledigen haben, obwohl sie eigentlich da gar nicht mehr hinwollen. Die finden das so wunderbar in dieser anderen Dimension, dass sie sagen, nö, ich will da nicht mehr hin. Aber es wird ihnen dann meistens gezeigt, dass sie nochmal zurückkehren müssen, um etwas zu bewerkstelligen. Und Alexander, der heißt im Nachnamen Alexander, der hat dann drei Bücher geschrieben und hat auf der wissenschaftlichen Ebene mit sehr vielen Leuten kommuniziert. Der macht auch ein Video, YouTube kann man, beschreibt er das. So, zumindest sein Sohn wollte, dass er zurückkehrte und er hatte das gemerkt und ist dann wieder zurückgekehrt. Und sein Sohn hat die Binde abgemacht von seinen Augen und ein Auge war hier und ein Auge war da. Also er war völlig. Ein Auge guckt in die Richtung, ein in die Richtung. Er war völlig, wie nennt man das, ja, nicht mehr Herr seiner Sinne. Aber tatsächlich langsam ist er wieder zurückgekommen und wurde völlig geheilt von dieser Meningitis. Und hat dann Na, es hat glaube ich, hat schon ein bisschen gedauert. Ich weiß es nicht, es war bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre hat es gedauert. Aber irgendwann hat er das wieder normal und dann hat er diese Bücher geschrieben. Er hat dann versucht, mit den Leuten zu sprechen. So normal, seine Kollegen und überhaupt. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil die denken, du spinnst. Oder das ist ein Traum. Oder du warst auf irgendeiner Droge durch diese Medikamente oder was weiß ich was. Weil wenn jemand sowas noch nie erfahren hat in seinem Leben, ist das einfach nicht nachvollziehbar. Und dann ist das Erste immer, ja, das ist ein Traum. War ein schöner Traum, aber tut uns leid, leider. Ist ein bisschen, ja, wird schon gut, wird schon wieder besser. So, ne? Macht das alles gut, ja. Hast du mal wieder einen Traum gehabt. Ne? So, und dann kommen die in so ein Problem, weil die dann sich mit niemandem unterhalten können, weil keiner kann das verstehen. Und dann gab es viele Bücher über Nahtoderfahrungen von Herrn Moody und von anderen Leuten, die sowas ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und die kommen dann gab es die Kommunikation mit den Leuten, die dieselben Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann gab es natürlich so eine Art Hoffnung, dass wir nicht verrückt, dass diejenigen nicht verrückt waren, sondern dass die auch tatsächlich etwas erfahren haben, was real ist. So, und die haben dann meistens keine Angst mehr vor dem Tod, weil sie sind schon mal klinisch tot gewesen und haben dann irgendwie diese Erfahrung gemacht, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es dort eine andere Existenz gibt. So. So, bezogen auf uns Devotees, die wir hier sind, haben wir, ich weiß nicht, hat jemand schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht? Es gibt einige Devotees, die sowas gemacht haben, Nahtoderfahrung. Aber wir meditieren wie Brahma auf der Lotusblume, meditieren wir über Krishna mit diesem Mantra. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Und wenn wir zweite Einweihung haben, kriegen wir so eine Schnur. Hier, so eine Schnur. Und dann chanten wir ein Geheimmantra. Und dann hören wir die Flöte Krishnas. Wenn wir dann gereinigt sind, hören wir die Flöte Krishnas. Weil der Gayatri-Mantra ist der Flötenklang Krishnas, den Brahma gehört hatte. Ja. So, und deswegen kann das sein, dass wir im Laufe unseres devotionalen Lebens auch mal eine spirituelle Erfahrung gemacht haben. Und das ist genau dasselbe, wenn wir dann sprechen über diese Erfahrung und wir erzählen davon und dann sagen die anderen, ja, alles gut, du hast zu viel Gulab Jamins gegessen und alles war rot und grün, du hast zu viel Zuckersaft getrunken und dann so, aber es gibt tatsächlich Erfahrungen, die man im spirituellen Leben machen kann, die auch eine Tür öffnen für eine andere Dimension. Und das ist dann sozusagen eine Art von Belohnung oder Bestätigung oder ein großer Schatz für uns. Genau, deswegen muss man immer zum Sonntagsfest kommen und nicht zu Hause rumsitzen, sondern jeden Sonntag zum Sonntagsfest kommen. Und 16 Runden chanten und keine Zwiebeln essen oder kein Knoblauch und keine Pilze und keine LSD-Pillen nehmen, kein Kokain. Kein Fleisch essen, keine Zwiebeln, kein Fisch, keine Fischstäbchen. Ja, also deswegen folgen wir diesen ganzen Regeln. Und dann haben wir die Chance, zurück zu Krishna zu gehen, wenn wir eine spirituelle Erfahrung machen. Und meine persönliche Erfahrung war, dass ich das für mich am intensivsten war, immer tatsächlich in Vrindavan, in Indien, an diesem heiligen Ort zu sein. Weil das heißt, dieser Ort ist ein mystischer, Vrindavan ist ein mystischer Ort. Da tatsächlich passieren da ganz viele spezielle Sachen. Muss ich tatsächlich von mir aus, es gibt auch Plätze, andere Plätze, aber Vrindavan ist schon sehr magisch. Und wenn man dort hingeht und 16 Runden chantet, werden die 16 Runden zu 100-fach verstärkt. Dann braucht man gar nicht mehr chanten, wenn man zurückgeht. Nein. Man kann 16 Runden chanten oder man kann 32 Runden chanten. Also eine kleine Geschichte erzähle ich, weil sonst versteht ihr mich auch wieder nicht. Also ich hatte in Vrindavan 32 Runden gechantet. Das hatte ich mal eine Zeit. Und dann gab es dieses Wasser, wenn die Aarti-Zeremonie ist, wird das Wasser versprüht. So Wasser, wird das Wasser versprenkelt. Und man denkt, oh, wieder zu viel Wasser auf dem Kopf. Kann die nicht mal aufpassen. Ups. So, dieses Wasser wurde in Vrindavan auch versprenkelt vom Altar. Und irgendwie, keine Ahnung, kam das Wasser auf meinen Kopf. Und es war nicht Wasser, es war Licht. Das war meine Verwirklichung. Das war Licht. Da kam, das war so Platsch, aber das war dann plötzlich Licht. Da habe ich gedacht, das ist nicht nur einfach nur mal Wasser, damit man schön kühl bleibt, wenn es so heiß ist, sondern das ist völlig spirituell. So, das war eine kleine Erfahrung, die ich gemacht habe. Auch andere Sachen noch, aber das erzähle ich jetzt nicht. Bitte, dafür. Nee, weil das ist dann irgendwie auch, glaubt mir ja keiner. Deswegen sage ich lieber, wir müssen tatsächlich euch ein bisschen anstrengen und nicht so, man muss sich anstrengen ein bisschen im Krishna-Bewusstsein. Und dann kommt eine spirituelle Erfahrung und die kommt. Aber, also ich erinnere mich jetzt, als ich jung war, waren die Devotis mehr hingegeben, weil es gab nicht, es war alles so ein bisschen strenger und die Devotis haben auch sehr viel mehr sich hingegeben. So, und mittlerweile ist es so, dass man so ein bisschen lockerer das Ganze angeht. Wir sind zu Hause und es ist schön warm und ich habe keine Lust zum Sonntagsfest zu gehen, weil ich keine Ahnung warum, ich will nicht. Oder irgendwie diese ganzen easy peasy Verständnis von Krishna-Bewusstsein, das kann Krishna-Bewusstsein auch zerstören. Und da habe ich letztens von Bhaktivikash Swami eine Lecture gehört. Bhaktivikash Swami ist einer der Gurus in ISKCON. Er ist ein bisschen strikt, sagen wir mal. Manche sagen, er ist zu strikt. Er ist ein umstrittener dieser Striktheit. Aber er hat, was er gesagt hat, es heißt, wenn wir die nächsten 10.000 Jahre, Prabhupada hat gesagt, wenn wir Krishna-Bewusstsein die nächsten 10.000 Jahre weiter praktizieren, wird es überall in der ganzen Welt verbreitet werden. So, aber das ist jetzt die Voraussetzung, dass wir das auch ernsthaft praktizieren. Wenn wir das selber nicht ernsthaft praktizieren und so verwaschen, alles so ein bisschen lockerer, dann wird es auch nicht passieren. Das war für mich auch, das kommt nicht automatisch, das ist abhängig von unseren Bemühungen. So, wenn wir das nicht machen, macht das vielleicht jemand anders auch. Keine Ahnung. Also es geht immer um die Ernsthaftigkeit von Spiritualität, Praktizieren von Spiritualität. Und das ist noch nicht mal abhängig von der sogenannten Religion, der man folgt, oder Hinduismus oder Islam oder Christentum. Das ist abhängig von dem wirklichen innersten Wunsch, das ernsthaft zu praktizieren ohne Kompromisse. Das nennt sich In der Olympiade nennt sich das der Killerinstinkt. Killerinstinkt heißt, du willst jemanden umbringen, aber du sagst es nicht, sondern du handelst einfach. Also es gibt diese Filme, wo die Leute, also diese extreme Entschlossenheit, ich will das nicht. Es gibt diese eine, so eine Läuferin, so eine amerikanische 100-Meter-Läuferin, die, weiß nicht wie die heißt, aber die hat ihr kleines Kind schon, mit 4 Jahren ist sie schon gelaufen und ist so mega, super schnell. Und man sieht das, wie sie diese Schakti hat, zu laufen, so schnell. Das ist ihr Wunsch, das ist natürlich materiell. Der ganze Körper, die Sehnen und die Muskeln, das ist jetzt einfach so voll, diesen Wunsch, so schnell laufen zu können. Okay, aber wir wollen Bhakti für Krishna. So, aber was passiert? Du hast Bhakti für Krishna hier im Angebot. Hier, Krishna, bitte. Ja, Brahma Sangita. Wer will die haben? Wer will die Bhakti werden? Aber dann auf dem Wege zurück zu Krishna heißt es, wächst das Unkraut auch. Wir bewässern unsere Pflanze des Bhakti in unserem Herzen, Bhakti Lata in unserem Herzen, aber da wächst auch Unkraut. Und das Unkraut ist Anerkennung, Reichtum, Ruhm, Möglichkeiten, Geld zu verdienen, irgend so Sachen, Gesundheit. Und dann sagen wir, ja, das ist doch gut, ich habe jetzt meine erste Million und ich chant ein bisschen Hare Krishna, das muss ich ja jetzt auch nicht machen, immer. Ich muss man nicht übertreiben. Letztens war ein Devote hier, aber das will ich nicht den Namen nennen. Und dann sagt er zu mir, chantest du eigentlich 16 Runden? Ja, klar. Nee, ich hatte das gestern vergessen. Und ich habe gestern nicht 16 Runden gechantet. So wie die Situation ist. Ich muss ja nicht immer 16 Runden chanten. Da hat er gesagt, habe ich gesagt, oh. Kann man auch denken. Viele verlieren diesen Geschmack, indem sie einfach überfordert sind durch irgendwas. Und dann chanten sie diese 16 Runden. Wir chanten 16 Runden, wir haben so eine Gebetskette. Und da sind 108 Perlen drauf. Und auf jeder einzelnen Perle chanten, meditieren wir über diesen Mantra, Hare Krishna Mahamantra. So, und wenn wir nur darüber meditieren und nicht richtig mit unserem Bewusstsein dabei sind, dann bringt das ganze Chanten nichts. Dann läuft das einfach wie so ein, läuft das in unserem Gehirn ab und wir sind gar nicht dabei in unserem innersten Herzen. Und dann können wir noch tausende von Jahren chanten. Das bringt nichts. Oder das bringt schon ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Deswegen heißt es einmal, richtig mit Hingabe gechantet ist mehr wert als tausende Runden gechantet. Aber egal, wir müssen irgendwie das machen. Ja, kann man nichts ändern. Viele verlieren den Geschmack. Das bringt mir nichts, das Chanten. Ich merke da nichts. Haben schon einige gesagt, das bringt mir nichts. Langweilig. Verschwende ich meine Zeit. Der hat Bhakti Bhushan Swami, ein deutscher spiritueller Meister, hat einen seiner Gottbrüder getroffen, nach 30 Jahren oder so. Und da hat er zu dem gesagt, du bist immer noch in dieser Hare Krishna Bewegung? Du bist da immer noch drin? Okay. Ich habe da schon lange ganz was anderes gemacht. Ich war da mal drin vor 30 Jahren, aber jetzt, du bist da immer noch drin? Oh, interessant. Okay, so, gibt es da Fragen zu oder Kommentare?
Ja, ich habe eine Frage. Also es gibt einen Unterschied in der Quantität des Chantens und der Qualität des Chantens.
Ja.
Also wenn man mit besonderer Hingabe chantet, ja, macht das zum Beispiel 10, 20 Runden oder 10 Runden weg.
Naja, also wir haben, das nennt sich ein numerisches Gelübde abgelegt. Das nennt sich numerisches Gelübde. Das heißt, wir sagen bei der Einweihungszeremonie zu unserem Guru, ich verspreche, dass ich bis zum Ende meines Lebens, den letzten Atemzug, 16 Mal diese Runden chante. So. Das ist natürlich die quantitative Sache. Dann natürlich müssen wir auch aufpassen, dass es auch Qualität hat. Aber die Quantität ist erstmal schon mal gegeben. Weil manchmal, wenn man nur einmal zwei Runden chantet, kommt man nicht so richtig rein. Also das ist schon, hat schon eine gewisse Wirkung, dass man viel chantet. Aber wenn wir jetzt nicht uns wirklich bemühen, so mit Hingabe zu chanten, dann sind wir auch nicht auf dem richtigen Weg. Ne? Krishna. Krishna ist sein in dem Namen ist, Krishna ist in seinem Namen enthalten. Krishna. Hallo Krishna. Krishna, Krishna ist da. Man hört ihn. Wir hören, wir sehen mit unseren Ohren. Das wird ja beschrieben in dem Brahma Sanghita. In der spirituellen Welt können wir mit den Augen essen, mit den Ohren sehen, mit der Zunge riechen, mit den Ohren riechen. Mit den Funktionen aller Sinne können wir mit dem Einorgan, mit dem Riechorgan können wir auch sehen. Ich riech was, was du nicht riechst. Und dann sieht man das. Das macht Krishna. Krishna guckt auf das Prasadam, was wir gekocht haben. Und er sieht die Hingabe aus den Augen. Er schmeckt das mit den Augen. Und das übersteigt ja auch schon wieder unsere Fähigkeit, dass wir multidimensional Lebewesen sind, wenn wir die Vollkommenheit erreicht haben. Können wir mehrere Funktion in unserem Dasein ausfüllen und nicht nur mal so ein bisschen riechen. Das hatte ich ja das Beispiel gegeben mit dem Hund. Der Hund kann auf 8 Kilometer sein Herrchen riechen oder sein Frauchen. Die riechen, riecht so, aha. Und die können auf 8 Kilometer Entfernung riechen sie immer noch, aha, da läuft da rum mein Herrchen mit irgendwo in Harburg und ich bin hier in Hittfeld oder irgend sowas. Der kann 3 Meter unter der Erde riechen, der kann 7 Meter unter der Schneedecke riechen, der kann Stereo riechen, er kann sich alles merken, diese Gerüche kann er sich merken wie ein Bild. Ich schaue mir eine Person an und ich sehe den, ne? Und dann kann ich mir dieses Gesicht merken. Die können sich den Geruch merken. Die haben so einen Geruchs... Wie nennt man das? So eine Sammlung von Gerüchen. Das haben die alles im Kopf. So ein Hund. So, wir können das auch so intensiv riechen, wenn wir in der spirituellen Welt sind. Deswegen, wenn Krishna geht los zum Radhakund, um Radharani zu treffen, dann riecht er Radharani aus 10 Kilometer Entfernung. Riecht er Radharani. Ah. Und Radharani riecht Krishna auch. Weil das so, der Geruchssinn ist so ausgeprägt, dass die so wie so ein Hund riecht, noch besser als ein Hund. Die riechen die andere Person. Und deswegen wird Radharani wird völlig wuschig. Oh, Krishna ist da in der Nähe, aber das dauert ja so, wann kommt Krishna? Ich rieche Krishna schon. Und der Wind, die sagt, der Wind ist so glücklich, dass er den Geruch von Krishna tragen kann. So. Und dann ist das nur der Geruch. Wenn Radharani bei Krishna steht, dann explodiert diese Geruchs, alleine die Geruchslevel explodiert dann. Sie riecht, ne? Da gibt es ja diese neue Werbung für wie heißt es?
Chanel.
Nee, nicht Chanel, für eine andere Werbung. Und so ein Typ, der sieht total bescheuert aus, kommt eine Frau vorbei und sagt, oh, was riechst du denn? Ja, ich nehme das Öl. Dieser Geruch ist so intensiv, zumindest bei Radha und Krishna, die riechen sich so. Und dann sieht Krishna Radharani und er schaut die an und jeder, alles an Radharani, sie ihre Augen, ihre Nase, ihr Mund, die Haare, Ohren, alles was an Radharani dran ist, sieht super aus. Und er denkt, ich kenne doch Radharani, aber so habe ich die noch nie gesehen. So schön. Wer hat die gemacht? Ist es wirklich Radharani? Und Radharani sagt zu ihrer Freundin, ist das überhaupt Krishna? Weil ich habe letztens den Baum gesehen, einen Tamalbaum, und der war auch blau. Und ich dachte, das wäre Krishna. Und dann bin ich zu dem Baum gerannt und habe den Baum umarmt. Und alle haben gelacht, was machst du denn? Das ist ein Baum. Ach so, ja, das ist ein Baum. Und er dachte, ist es jetzt, sie fragt Vishakha, ist es jetzt tatsächlich Krishna? Ehe ich da wieder in die Nacht mich da blamiere. Und dann sagt Vishakha, ja, geh hin, das ist Krishna. Oh, Krishna. Und dann Radharani an zu zittern, Gänsehaut, fällt fast um, kann nicht mehr laufen, kann nicht mehr stehen, kann gar nichts mehr, nicht mehr nach links, nicht mehr nach rechts, nicht mehr geradeaus. Und Krishna findet das witzig. So. Und dann macht Radharani wieder, und dann sagt Krishna, kann ich dir helfen? Du siehst so ein bisschen durcheinander aus. Und fasst sie so an ihren Kleidern. Und dann sagt Radharani, Lalita kommt, fass die nicht an, was machst du denn überhaupt, warum fässt du denn Radharani an? Sie will gerade eine Puja machen für den Sonnengott und du fässt sie an, dann muss sie wieder duschen. Und dann machen die solche Spielchen. Und Krishna findet das total witzig, wenn Lalita ihn so beschimpft. Du Frauenheld, du Baba, geh weg, ich werd dich. Ne? Und Krishna findet das witzig. Und Radharani macht dann auch solche Sachen. Guckt Krishna nicht an oder so, irgendwie so. Und das ist alles auf dieser Ebene von Liebe. Manchmal streiten sich Leute und die finden das witzig. Wie so Ping-Pong spielen. Ping-Pong, Ping-Pong. Und der eine sagt, du Idiot, ja, du selber Idiot. Fass mir nicht an, so, geh. Und die finden das witzig. Macht Spaß. Ja, ich habe einen Rechtsanwalt, ne? Mit dem mache ich auch immer. Der macht, du Idiot. Irgendwas sagt er zu mir, ne? Da sage ich was zurück. Ne? Und ich finde das witzig. Keiner ist beleidigt, sondern es ist einfach nur ein freundschaftlicher Austausch, aber auch ein bisschen frech. Ja, so macht Krishna und die Gopis auch.
Okay. Eine Frage.
Ja.
Hare Krishna hat eine Frage. Wo die Krishna mit Flöte gespielt und noch die Gopis spielen, gibt es diese Melodie, ja? Und die ist wie eine Mantra, ja?
Gibt es die Melodie oder fragst du?
Ich denke, gibt es diese Melodie, was er hat gespielt, sozusagen, ja. Und diese Melodie, jemand von unserer Welt kennt, zum Beispiel Gurus oder irgendwelche.
Ja, ich habe einen Devote, der heißt Ajahn.
Ja.
Ajahn Das ist der Name für den Weltenschöpfer Brahma. Er hat erzählt, er hat das Flötenspiel von Krishna gehört. Aber er hat das mir nicht vorgesungen. Oder? Aber es ist Raga, ne? Krishna spielt die Ragas in perfekter Form mit allen. Es gibt, glaube ich, 30 verschiedene, auch bei der Stimme, wenn du den Raga singst, gibt es 30 verschiedene Modulationen, wie du die Töne singst. Oh, oh. Oh, irgendwas. Alles Mögliche, verschiedene Ragas. Und Krishna kennt alle diese Tricks. Aber das ist auch nicht nur technisch, ne? Das ist einfach perfekt. Mit Liebe drin. Und das ist dann eben er spielt die Ragas. Die Gopis kennen auch die ganzen Ragas. Die 64 Eigenschaften der Gopis wird beschrieben hier auch in der Brahma Sanghita. Was können die Gopis alles machen? Wenn du willst du eine Gopi werden, musst du erstmal üben. Was, auf Wassertöpfen spielen, verschiedene Schmuckstücke kreieren, kochen können. 64 Dinge, die die Gopis machen können. Spiele sich ausdenken. Das müsst ihr jetzt nicht vorlesen. Aber das alles könnt, das könnt ihr alles machen. Machen die alles für Krishna. Wir machen hier Blumenketten, oder? Das machen die auch. Die können zum Beispiel so eine Oberteil aus Blumen. Krishna macht für die Gopis manchmal so Cholis aus Blumen. Und das geht ganz schnell. Tschick, 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 hat er das fertig. Oder die baden und dann müssen sie wieder angezogen werden und dann kriegen sie wieder dieses Öl und alles Mögliche. Das ist diese ganzen Künste. Und Radharani ist die Superfrau, ne? Die hat keinen Guru, aber die kann alles perfekt. Sie hat nie einen Guru gehabt, aber sie kann perfekt singen, sie kann perfekt Instrumente spielen, sie kann perfekt kochen. Was Radharani kocht, ist so Nektar, dass Krishna so völlig so, was ist das für ein Geschmack, Spinat, Sabji, von Sadhu Bhushana, Spinat, Sabji, fast so gut, ne? Noch besser, noch ein bisschen besser bestimmt. So schön, wirkliche, unglaubliche Fähigkeiten. Und Radharani kann auch, ist auch witzig. Und sie kann auch so reden, dass man völlig so durcheinander ist, durch ihre Sprache und ihre Gestik mit den Augen. Was sie mit ihren Augen macht, wie sie die Leute kontrolliert mit den Augen. Es gibt eine Gopi, heißt Gopi Gita. Eine Mataji aus der Farm, Bayerischen Wald. Die ist auch sehr, also kann sehr gut so kommunizieren. Die hat so, die indischen Frauen sind, können das manchmal so.
Also eine Frau, die wirklich existiert im Bayerischen Wald.
Ja, die existiert. Aha. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das sieht man sonst nicht so oft, dass sie so, sich so artikulieren und so Gesichts, mit ihrem Gesicht und ganz schnell und so Sachen. Gedanken, ganz schnell Gedanken laufen, tick, tick, tick. Die indischen Leute sprechen ganz schnell, so wie da, 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 Maschinengewehr, Hindi, ne? Da, 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 da. Ich weiß gar nicht, wie schnell man sprechen kann. Und dann gleichzeitig noch die Gestik und Emotionen und alles so wie so ein Schauspieler. Ne? Okay. Ja, gut.
In transzendenten Universum.
Über den?
Sagt man, dass je Schritt ist ein Tanz und je ein Kuss ist ein Gesang.
Ja.
Und Sie haben jetzt erzählt über diesen klinischen, diese Nahtoderfahrung, dass da Telepathie war. Da war es jetzt kein Klang, sondern telepathisch haben Sie einander verstanden. Aber wie wir verstehen, ist das nicht so, dass da auch Klang ist, nur transzendenter Klang? Wenn Sie sprechen, da ist ein Klang.
Ja, natürlich.
Nicht nur Telepathie, sondern Klang.
Ja, das ist auch Klang.
Das heißt, dieser Alexander, Neurochirurg, er war nicht unbedingt in der transzendentalen
Welt. Nee, er war nicht in der transzendentalen Welt, er war in dem Bardo-Zustand, Zwischenwelt, zwischen Leben und Tod. Es gibt einmal so eine kurze Pause, so eine Art, ja, wie nennt man das? Autobahnraststätte auf der Reise zurück zu Krishna, dass man, wenn man stirbt, kommt man in dieser Zwischenstation, in die Buddhisten sagen Bardo dazu, das ist eine Welt, in der wir so eine Art Pause machen. Und da können wir uns aussuchen, wie lange wir da bleiben. Erstmal Pause und dann sind wir in dieser Dimension, wo er da war. Und da treffen wir vielleicht auch unsere Großmutter oder irgendjemand, die dann auch da ist. Und irgendwann, wenn wir bereit sind für den nächsten Schritt, dann werden wir wieder inkarniert in einem materiellen Körper. Weil wir müssen, diese Inkarnation in einem materiellen Körper ist immer sehr mühselig. Also da wird man geboren, wird man rausgequetscht aus dem Bauch. Und dann hast du diese ganze, dieses Problem, dass du ein kleiner Schnitt, kommt Blut raus kannst du sterben an Blutvergiftung. Also dieser Körper ist total sensibel, da kannst du so schnell Leid haben. Du kannst ganz schnell leiden und du hast viele Probleme. Manchmal hat man keine Probleme, aber viele Leute haben in dieser Welt Probleme. Und dann daraus lernt man. Das heißt, du kommst in diese Zwischenwelt, dann wird ein Bericht gemacht. Nadeshda, die Ältere und die Jüngere, haben 70% ihrer Testfragen in diesem Leben bestanden. Aber da bleiben noch 30% übrig. Und das heißt, die müssen sie noch abarbeiten. So, meine Tochter zum Beispiel, sie hat in der Astrologie geguckt, war. Meine Tochter wollte so eine Art so reich werden, so eine Art, nennt man das, Karriere machen. Und das war ihr aber nicht gegönnt. Und dann haben wir einen Astrologen gefragt und der hat gesagt, im letzten Leben hat sie sich nicht um ihre Familie gekümmert. Deswegen ist ihr das nicht gegönnt, in diesem Leben die Familie links liegen zu lassen, nur um Karriere zu machen. Sondern ihre Aufgabe in diesem Leben ist, sich um die Familie zu kümmern. So, und das hat sie verstanden. Und deswegen hat sie dann sie ist ja Agrardiplom-Ingenieur, das heißt, sie ist so Biobauer-Ingenieur für Landwirtschaft. Das heißt, Pflanzen sind ja auch Lebewesen. Man kann sich auch um Pflanzen kümmern als Lebewesen. Und sie hat zwei Kinder. Und das hat sie für sich als ihre Aufgabe gesehen in diesem Leben. So, wir haben manchmal gewisse Dinge in diesem Leben falsch gemacht, also extrem falsch. Und deswegen wird diesem Leben die Chance nicht gegeben. Und dann müssen wir an irgendetwas arbeiten. Leider. Oder nicht leider. Dann haben wir die Chance. Und das ist natürlich so mühselig. Dieses Leben ist mühselig. Aber das ist dazu da, um daraus zu lernen. Und dann im nächsten, dann kommt wieder der Tod und dann haben wir vielleicht noch 10% vielleicht. Und dann die letzten 10% haben wir Glück. Kommt darauf an, was denn das Problem ist, was wir noch bewältigen müssen. Manche kriegen ja auch behinderte Kinder. Die werden geboren in der Familie, hast du ein behindertes Kind. Und dann, das heißt, dein ganzes Leben wird es nie heiraten und du hast dann erstmal Ruhe, sondern das hast du immer, musst du dich um dieses Kind kümmern. Das ganze Leben. Ja. Naja, das ist ja nicht witzig. Und dann das ist deine Aufgabe. Ich kenne auch einen Kunden von mir vom Fahrradladen, der hatte seine Tochter war behindert und er war Dozent an der Uni. Seine Frau, weiß ich nicht, hatte glaube ich keine Frau mehr, aber er hat immer mit dem Kind, ist er immer rumgelaufen und die war so ein bisschen so schwer behindert. Aber konnte er gut leben oder irgendwie hatte das so. Andere verzweifeln daran und sagen, Gott, warum hast du das gemacht? Warum? Also was immer wir jetzt haben an Problemen, ist die Aufgabe, die wir in diesem Leben zu bewältigen haben. Und in diesem Zwischenzustand wird abgerechnet. Abgerechnet, Kasse rasselt, ratatatatat, ratatat, dim, 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 in unserer Akasha-Chronik. Der Herr des Todes, Yamaraj, gibt uns die Endrechnung und da müssen wir angucken. Leider, ne, wenn wir Briefe kriegen im Briefkasten, immer eine Rechnung. Also jedes Mal, wenn du in den Briefkasten guckst und da ist ein Brief drin, meistens, wir müssen noch 50 Euro bezahlen, weil sie zu schnell gefahren sind. Geben sie das zu oder nicht? Nee, gebe ich nicht zu. Sie spinnen. Ich zahle das nicht. Ja, das müssen wir bezahlen, sonst wird es teurer und teurer. So, das ist genau dieselbe Situation in diesem Leben. Ja, Entschuldigung.
Die Akasha-Chronik ist auch in den Veden manifestiert.
Ja, Brihaspati ist der Chef der Akasha-Chronik. Und der Aga, der, wie heißt der? Yamaraj, der Herr des Todes, guckt da rein. Und kriegt dann da die Endergebnisse. Digital nicht, aber Feinstoff nicht. Und die Akasha-Chronik ist lange, dein ganzes Leben in dieser materiellen Welt, tausende von Leben geht das zurück. Und viele Probleme hast du ja vielleicht mehrere Leben mit dir rumgeschleppt, die du nie gelöst hast. Immer wieder das Gleiche. Wieder das Leben nicht geschafft. Wieder im Leben nicht gelöst. Nochmal, nochmal, nochmal. Solange bis du es schnallst. Ja, so ist es. Genau.
Aber woher weiß man, dass man das alles geschafft hat und was ist, was hat er nicht geschafft?
Das kriegst du am Ende deines Lebens, läuft im Zeitraffer dein Leben vor deinem geistigen Auge ab. Zack, 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 zack. Und jede Situation, wo du jemanden beleidigt hast, da wirst du sofort spüren, oder was die Gegenpartei gelitten hat. Das ist der Zeitraffer. Und da kannst du dir das ausrechnen. Wir haben mal mit einer Krankenschwester gesprochen, die sterbende Leute begleitet. Eine Hospizkrankenschwester für Sterbende. Und die meinte, viele Leute sterben mit einem unheimlichen, friedlichen Bewusstsein. Aber manche Leute sterben total unruhig. Und wenn sie diesen Film sehen, dann wissen sie ganz genau, oh Gott, nee, das habe ich auch. Da habe ich auch wieder was falsch gemacht und das habe ich auch falsch gemacht. Weil du siehst, du sagst, du Idiot, bad. Und dann merkst du gar nicht, jo, der ist ein Idiot. Aber in Wirklichkeit hast du den beleidigt. Und in dem Moment spürst du ganz genau, was du mit dem angerichtet hast, in das dein Bewusstsein und was für eine Beleidigung du gemacht hast. Vor allem, wenn du die Devote beleidigst, auch noch schlimmer. So, und das kriegst du in diesem Zeitraffer alles mit. Und dann kannst du dir schon ausrechnen, was dir passiert, wo die Rechnung aussieht. Das kannst du schon voraus. Manchmal wissen wir schon, was im Briefkasten ist. Wir wissen das. Und dann ist das noch perfekter. Da kannst du nicht abhauen oder Offenbarungsalt machen. Oder du musst da durch. Das muss alles aufgearbeitet werden. Nützt ja nichts.
Eine Rechnung kann man nicht sehen.
Doch, die Rechnung siehst du dann auch.
Aber kurz vor Tod siehst du. Aber
ja, du gehst dann, du stirbst und dann kommst du zu Yamaraj.
Aber jetzt kann man nicht sehen.
Nee, jetzt kannst du es nicht
sehen. Doch, kann man jetzt im Herzen fühlen, wenn sie morgen nicht selber machen, dann fühlen sie alles.
Ja, du kannst das spüren wir alles. Das heißt, wenn du wissen willst, was du im letzten Leben gemacht hast, dann guck dir dein Leben jetzt an. Und wenn du wissen willst, was im nächsten Leben ist, dann überlege, was du in diesem Leben gemacht hast. Also das kannst du auch schon ausrechnen, aber nicht ganz genau, aber so ungefähr. Okay. Ja, möchte jemand Guru Punsch singen? Oder sonst singe ich das? Soll ich singen? Oder willst du singen? Ja, ich singe das.